Vater im Himmel, wir stehen hier oder sitzen hier an diesem heißen Tag und es ist vielleicht nicht die allereinfachste Sache, jetzt aufmerksam zu bleiben, aber ich bitte dich, segne uns jetzt durch dein Wort. Herr, wir brauchen dich, wir brauchen dein Wort. Öffne unsere Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort, heißt es in Psalm 119. Und das bitte ich jetzt für uns, damit dein Wort uns verändert und segnet und ein Licht auf unserem Weg ist. Ja, ich bitte dich, diese Zeit zu segnen. Amen. Genau, Gottes Wort. Und zwar, wie so oft, das Markus-Evangelium. Und heute schon das 12. Kapitel. Schon in Anführungsstrichen, das Ganze geht ja schon eine ganze Weile. Genau, Markus 12, Abvers 1, 1 bis 12, der nächste Abschnitt. Lasst mich den zu Beginn einfach nochmal einordnen. Ihr seht, wenn das in eurer Bibel auch der Fall ist, der Abschnitt ist überschrieben mit den Worten das Gleichnis von den Weingärtnern. Und das dürfte manch einem bekannt sein. Es ist allerdings nicht so alleinstehend, wie es die Überschrift dann oder die Unterteilung dann vermuten lässt. Wir hatten beim letzten Mal, für die, die da waren, angeschaut, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, der Hohe Rat, zu Jesus kam und ihn auf die Probe gestellt hat und gefragt hat, in welcher Autorität tust du diese Dinge? Und mit diese Dinge meinten sie vordergründig die Tempelreinigung, dann aber auch Dinge wie einfach sein Lehren, sein ganzes Auftreten. Und ja, das taten sie nicht aus Wissensdurst oder Interesse, sondern zu diesem Zeitpunkt und schon länger ist das Ziel, er muss jetzt, die Leute stehen zu sehr hinter ihm, wir müssen ihn öffentlich schaffen, ich nenne es jetzt mal, zu schlagen, zu diffamieren, bloßzustellen, dass die Begeisterung der Leute verschwindet und dann können wir mit ihm machen, was wir wollen. So war der Gedanke. Der Herr Jesus dreht den Spieß um. Er antwortet erstmal mit einer Gegenfrage. Und diese Gegenfrage stellt eben die Fragesteller bloß. Er fragte dann nach der, ja, woher kam denn die Taufe des Johannes, vom Himmel oder von Menschen? Und ja, dann sehen wir, wie sie mit Kalkül antworten und dadurch letztlich zeigen, sie sind nicht der Wahrheit verpflichtet, sondern dem eigenen Gewinn, dem eigenen Interesse. Und ich hatte gesagt, ich sehe das darin, letztlich zeigt er damit, dass eigentlich sie ohne Autorität hier auftreten. Denn wer der Wahrheit nicht verpflichtet ist, kann nicht ja, zum ersten Mal mit der Autorität von Gottes Wort auftreten. Und der zweite Teil der Antwort auf diese Frage ist das Gleichnis, das wir jetzt anschauen. Und in dem zeigt er zwei Dinge. Zum einen beantwortet er ihre Frage. Er zeigt die Autorität, in der er auftritt. Zum anderen zeigt er aber eben auch wiederum, dass sie eben sich die Autorität, die sie, ihre Autorität anmaßen letztlich. Ja, sie haben sie bekommen als Führer des Volkes und Priester. Aber sie haben sie verspielt, wie die Männer, von denen wir gleich in diesem Gleichnis lesen. Ich werde es jetzt gleich einmal lesen, dann möchte ich es mit euch im damaligen Kontext durchgehen und dann im Anschluss betrachten, wie das auch in unsere Zeit spricht. Denn dieses Gleichnis ist natürlich in erster Linie ein Bild dessen, was damals geschah, aber im weiteren Sinne können wir darin auch sehr gut unsere heutige Welt sehen. Aber genug der Einführung, ich lese einmal vor, Markus 12, Abvers 1. Dort steht, und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub einen Kelter und baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zu bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs empfange. Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen und den steinigten sie, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Und er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie. Und noch viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Nun aber hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Ja, das ist unser Gleichnis für heute. Wenn wir nun starten und den Vers 1 genauer anschauen, sehen wir dort beschrieben, wie eben ein Mann einen Weinberg anlegt. Ähnlich wie, gibt es bei uns in Deutschland ja auch, Wein wird in der Regel an Hängen angebaut. Damals auch. Damals haben sie sich oft noch etwas mehr Arbeit gemacht, weil es oft nicht einfach am Hang gepflanzt war, sondern in Terrassen, die extra angelegt wurden. Aber er kauft sich dieses Grundstück, er bereitet den Berg vor, er kauft die Setzlinge und setzt sie. Dann wird noch beschrieben, wie er alles eben tut, damit aus diesem Weinberg auch was werden kann, was man eben als Mensch tun kann. Er zog einen Zaun drumherum. Ja, das war oft eher eine Mauer, die da einmal drumherum gebaut wurde, vor allem um wilde Tiere abzuhalten. Ja, wir lesen im Hohelied von den Füchsen, die den Weinberg verderben. Das tun sie wirklich und das musste man verhindern. Er baute einen Zaun, eine Mauer drumherum. Grub eine Kelter. Kelter, das war, wahrscheinlich ist es den meisten von euch ein Begriff, aber das war eben letztlich eine Grube, die aber in der Regel in Stein gehauen war, mit einem kleinen Ausguss unten. Und zur Ernte wurden dann die Trauben dort eben reingeworfen und dann mit bloßen Füßen zerstampft. Ja, für uns heute jetzt nicht mehr so ein appetitliche Vorstellung, aber das war eben so und das hat trotzdem gut geschmeckt. Und unten floss dann eben der Saft raus, der dann in größten Teilen zu Wein weiterverarbeitet wurde. Eine Kelter. Und er baute noch einen Wachtturm. Einen Turm, das war auch ganz üblich. Zum einen war das eben eine Art Geräteschuppen. Zum anderen war das während der Erntezeit wichtig, weil da dann die Arbeiter im Weinberg auch übernachteten und zu großen Teilen eben auch, um die Ernte zu beschützen, damit nicht nachts dann Diebe kommen. Aber natürlich ist es damit auch ein guter Unterstand für eben die Weingärtner. Also hier hat ein Mann viel Aufwand betrieben und Geld in die Hand genommen, um einen 1A-Weinberg anzulegen. Und schon aber, als Jesus mit diesem ersten Vers durch war, muss es bei allen Zuhörern, die halbwegs die Bibel kannten, geklingelt haben. Denn Jesus erfindet hier kein neues Gleichnis, sondern er greift eigentlich eins auf, das wir schon im Alten Testament finden. Das möchte ich euch einmal zeigen in Jesaja 5. Jesaja, Kapitel 5. Und ich lese mal ein paar Verse ab Vers 1. Jesaja, Kapitel 5, ab Vers 1. Dort steht, ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel und er grub ihn um, und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Sehr ähnlich, nicht wahr? Aber geht etwas anders weiter. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiteres tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen, er soll weder beschnitten noch gehackt werden, und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn der Herrscharen, und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch, und siehe da, blutiger Rechtsspruch. Auf Gerechtigkeit, und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. So, damals ein Gleichnis von Gott durch den Propheten verkündigt. Und hier, worum geht es? Eben darum, dass ihm Gott auch seinem Volk vorhält: Schaut, ich habe alles getan, was man hätte tun können, damit ihr mir ein guter Weinberg, ein treues Volk seid, das gute Frucht bringt, oder in anderen Worten, das mich würdig anbetet und gehorsam in Frieden und Freude vor mir lebt. Ich habe alles getan. Was hätte ich noch tun können? Stellte er sogar als rhetorische Frage. Was hätte man noch weiter tun können, das ich nicht getan habe? Er hat ihnen ein Land gegeben, das schon vorbereitet war von den Kanaanitern. Er hat gewissermaßen einen Zaun gezogen, indem er sie abgesondert hat von den übrigen Nationen. Aber natürlich, wir kennen die Geschichte, anstatt Gott in Treue zu gehorchen, wichen sie ab, gehorchten seinem Gesetz nicht, beteten andere Götter an. Und hier wird eben die Strafe vorhergesagt, die dann durch die Assyrer und Babylonier eben vollzogen wurde, dass sie besiegt wurden, verschleppt wurden und sehr viele umgekommen sind. Das muss mindestens jeder Pharisäer sofort vor Augen gehabt haben, als Jesus anfing, diesen Weinberg zu beschreiben. Aber, ja, er greift dieses Bild auf, aber er verschiebt nun den Fokus, um es direkter in seine Zeit und die Situation sprechen zu lassen. Während in Jesaja 5 der Weinberg an und für sich das Gegenüber war, fügt er hier nun die Weingärtner ein, die als Verantwortliche dastehen. Und es ist nicht schwer zu erkennen, dass natürlich diese Weingärtner die Führer des Volkes sind. Ja, der Weinberg als Ganzes, jeder Einzelne hat Pflicht, gute Frucht zu bringen, aber die Führer des Volkes, die Priester, damals die Könige, aber auch hier jetzt Pharisäer, der Hohe Rat, hat natürlich eine besondere Verantwortung, das Volk dazu anzuleiten. Und so fügt eben sie nun hier ein. Ja, es wird von einem Pachtverhältnis geredet. Das war damals üblich, ein Großgrundbesitzer, der ein Stück Land kauft und es dann verpachtet. Und man einen Pachtvertrag aushandelt, nachdem der Besitzer einen gewissen Prozentsatz von der Ernte bekommt. Worin man auch gut, ja, ist eben hier auch ein Bundesverhältnis, was sich auch wieder, worin man auch gut den Bund zwischen Gott und seinem Volk sehen kann. Schließen diesen Bund, der Besitzer reist außer Landes, vielleicht wohnt er auch wo ganz anders, aber dann zur bestimmten Zeit, eben zur abgemachten Zeit, schickt er seinen Knecht. Auch eine ganz übliche Szene, wurde so gemacht. Nun kommt er, um den ausgehandelten Prozentsatz einzuziehen oder abzuholen. Das konnte in frischen Trauben geschehen, das konnte in Rosinen geschehen, das konnte also in getrockneten Trauben oder eben in Wein. Einfach verarbeiteten Produkten. Aber in der Regel in Naturalien. Er kommt, um das abzuholen, der Knecht. Aber, ja, hier wird es dann eben unschön. Vers 3. Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Die Weingärtner weigern sich, ja, den Vertrag zu erfüllen und zu geben, was sie schuldig wären. Nicht nur das, sie werden sogar handgreiflich, sie schlagen den Knecht und schicken ihn fort. Ja. Was wäre nun die normale Reaktion, die übliche. Heute Anzeige, oder? Soll sich der Gesetzgeber drum kümmern. Strafe wegen schwerer Körperverletzung, wegen Betrug oder je nachdem, wie man das nachher deklarieren würde. Hier wurde ein Verbrechen begangen und dafür ist nun eine Strafe gerecht, nicht wahr? Und dass der Besitzer doch zu seinem Recht kommt. Und auch damals wäre es natürlich möglich gewesen, zu den Regierenden zu gehen. Oder aber so ein Großgrundbesitzer hatte in der Regel auch selbst die Mittel und Möglichkeiten, mit so ein paar kleinen Weinbauern fertig zu werden. Aber hier, ja, baut der Herr eben mal wieder eine Geschichte, die eben anders verläuft, als es normalerweise wäre, um einen Punkt deutlich zu machen. Anstatt, ja, sie nun anzuklagen, bei den Regierenden oder selbst mit großer, ja, Mannschaft zu kommen und einzufordern, was ihm gehört, schickt er einfach einen weiteren Knecht. Und scheinbar nicht mit mehr militärischer Stärke als der letzte. Denn auch er kann sie nicht wehren, er wird abgelehnt, die Misshandlung wird schlimmer, sie werfen Steine auf ihn, sie schlagen ihn auf den Kopf und schicken ihn und entehren ihn noch. Sie schicken ihn entehrt fort. Also eine Eskalationssteigerung. Und anstatt nun aber endlich zu sagen, okay, jetzt reicht's und jetzt wird durchgegriffen, schickt er einen dritten. Und dieser verliert sogar sein Leben. Und selbst nach diesem, anstatt nun zu sagen, jetzt ist Schluss, heißt es in kurzen Worten, und noch viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Auch hier ist es nicht schwer zu erkennen, was mit diesen Knechten, die gesandt werden, gemeint ist. Es sind die Propheten, die Gott über die Jahrhunderte zu seinem Volk geschickt hat, um sie immer wieder aufzufordern, gebt das, was ihr Gott schuldig seid, nämlich die Anbetung. Tut die Götzen weg. Ja, haltet die Gebote, bringt den Zehnten ins Vorratshaus. Ja, liebt euren Nächsten und was nicht alles über die Jahrhunderte angeklagt wurde. Von den Propheten. Aber eben, ja, wenn wir jetzt durchs Alte Testament gehen, wir sehen, wie ein Amos fortgejagt wurde, wie ein Elia fliehen musste, wie Jeremia mehrfach geschlagen und gefangen genommen wurde und auch mehrfach beinahe mit seinem Leben bezahlt hat. Wir lesen auch von einem gewissen Propheten Micha, ich weiß nicht, ob es der ist, der auch das Buch geschrieben hat, in 1. Könige 22, der geschlagen wurde. Wir lesen von einem Propheten namens Zacharia, nicht der, der das Buch geschrieben hat, der getötet wurde, wobei der wahrscheinlich auch getötet wurde. Jesaja wurde laut Überlieferung getötet. Zur Zeit Ahabs wurden sehr viele unbekannte Propheten getötet. Und dazu kommt, dass wir von den meisten anderen Propheten, die wir kennen, die ein Buch geschrieben haben, halt auch einfach das Schicksal gar nicht kennen. Aber es ist davon auszugehen, dass es meistens nicht sehr viel anders war. Wie diese Knechte wurden die Propheten über die Jahrhunderte abgelehnt, geschlagen und teilweise getötet. So, und aber dadurch, dass er das so in diese Geschichte einfliegt, spielt er nicht nur auf die Propheten an, sondern er zeigt einfach, ich meine, jeder Zuhörer würde sagen, das macht man doch nicht. Warum sollte er das machen? Warum sollte er denen so viele Chancen zugestehen und gleichzeitig seine eigenen Leute dabei verheizen. Aber damit will er eben auch zeigen, es ist unnormale Langmut, die Gott seinem Volk gegenüber beweist. Es ist unnormal, dass Gott so lange zuwartet und dem Sünder Möglichkeit gibt, umzukehren. Es ist unnormal und doch tat er es. Und nach all diesen Knechten kommt nun ja quasi der Höhepunkt des Gleichnisses, Vers 6. Nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Und wir sehen hier diese Betonung, einen einzigen. Kein anderer, den er jetzt noch irgendwie senden könnte, aber er hat einen Sohn und den liebt er. Und der Besitzer spricht, er sendet ihn und spricht, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Also in diesem Bild, da denkt sich der Mann, okay, diese Männer, die haben abgrundtiefe Bosheit bis jetzt bewiesen und grenzenlosen Unverstand. Aber wenn ich meinen Sohn schicke, dann wird das doch wenigstens den letzten Funken Vernunft und vielleicht auch das letzte bisschen Menschlichkeit in diesen Menschen hervorbringen, sodass sie sich vor dem scheuen. Denn das müssen die doch wissen, dass sie da nicht ungeschoren davonkommen, wenn sie dem auch nur ein Haar krümmen. Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen, denkt sich der Besitzer. Nun, es ist offensichtlich, dass der Besitzer für Gott steht. Gleichzeitig wissen wir auch, diese Denkweise können wir nicht auf Gott übertragen. Das war nicht der Grund, die Intention, mit der Gott seinen Sohn in diese Welt und zu seinem Volk schickte. Mit der Hoffnung, dann werden sie bestimmt zur Vernunft kommen. Den werden sie bestimmt in Ruhe lassen. Nein, das war nicht der Gedanke Gottes. Das zeigt ihm auch jedes Gleichnis. Ja, wir müssen unterscheiden zwischen den Dingen, die eben da sind, dass die Geschichte funktioniert, und den Dingen, die da sind, um eine geistliche Realität zu transportieren. Und doch zeigt aber auch das den Irrsinn dessen, was hier gleich geschieht. Es ist irrsinnig, den Sohn, entweder hier des Besitzers oder noch viel mehr den Sohn Gottes zu Leibe zu rücken. Natürlich leugnen sie diese Wahrheit, aber sie hatten genug Grund, es zu wissen, es zu ahnen, es zumindest zu befürchten, dass dieser Mann ein besonderer Gesandter Gottes ist, ja, der Sohn Gottes. Ja, und mit dieser Formulierung offenbart der Herr natürlich auch in diesem Gleichnis letztlich die Antwort auf die Frage: Mit welcher Autorität tust du dies? Denn es muss allen klar sein, wen er hier meint. Er meint sich. Ich bin der geliebte Sohn. Und natürlich konnten die Pharisäer und Schriftgelehrten gewiss nicht das alles jetzt komplett einordnen, ja, und verstehen, wie das jetzt letztlich, ja, wie sich daraus die Dreieinigkeit und die Gottheit und Menschheit Jesu Christi erklären lässt. Aber was sie definitiv verstanden: erstens, in Psalm 2 wird der Messias der Sohn Gottes genannt. Also mindestens das ist deutlich, er beansprucht, der Messias zu sein. Zweitens hatten sie schon einige Zeit früher versucht, ihn zu steinigen, weil er Gott auf eine ganz besondere Art seinen Vater nannte. Also er betont immer wieder diese ganz besondere Beziehung von ihm zu Gott. Diese ganz besondere Einheit, ich und der Vater sind eins, sagt er an einer Stelle. Und so mussten sie doch erkennen, auch wenn sie es nicht ganz verstanden, es ist jemand ganz Besonderes, den wir hier vor uns haben. Jemand, der in ganz besonderer Art mit Gott in Beziehung steht. Und natürlich offenbart er damit auch seine Autorität. Denn der Sohn ist der Erbe. Der Sohn kommt hier mit dem Anspruch zu diesem Weinberg: der gehört mir. Ich bin der Erbe davon. Und das war auch die Autorität, mit der Jesus zu seinem Volk und zu seinem Tempel kam. Das ist mein Volk. Das ist mein Tempel. Das ist mein Land. Die ganze Erde gehört mir. Ich bin der Sohn Gottes. Und ich kann hier tun und befehlen und verfügen, was ich will. Die Weingärtner hingegen, ja, die waren von Gott oder hier vom Besitzer beauftragt, über den Weinberg zu herrschen. Aber sie haben diese Verantwortung mit Füßen getreten, sind untreu geworden und haben damit ihre Bevollmächtigung natürlich verloren. Und so werden wir, und so wird sie ihnen genommen werden. Ja. Er sandte seinen Sohn, er hoffte im Gleichnis, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen, aber wir sehen natürlich auch, Vers 7, jene Weingärtner aber. Und die Formulierung, manche schreiben auch diese Weingärtner, das hat schon einen Touch von diese schlimmen Weingärtner. Diese Weingärtner aber sprachen untereinander: das ist der Erbe, komm, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Also anstatt sich zu scheuen, denken sie, wenn wir den jetzt töten, dann gehört der Weinberg uns. Vielleicht lag dem der Gedanke zugrunde, ja, wenn der Sohn kommt, dann ist der Vater doch bestimmt tot. Und wenn das stimmt und wir jetzt den Sohn töten, dann ist ja gar keiner mehr da, der Anspruch darauf erheben kann. Und dann würden uns die Leute in Ruhe lassen. Und dann können wir in Frieden diesen Weinberg für uns behalten und seine ganze Frucht für uns behalten. Natürlich können wir jetzt auch diesen Gedankengang nicht direkt auf die Priester, Pharisäer, Schriftgelehrten übertragen. Aber was wir übertragen können, ist erstens die Kaltblütigkeit, die darin zum Ausdruck kommt. Genauso suchen sie schon seit langer Zeit mit Kaltblütigkeit danach, diesen Mann einfach aus dem Weg zu räumen, weil er sie stört und herausfordert und gefährdet. Und zweitens können wir auch übertragen, diesen irrsinnigen Wahn zu glauben, mit dieser Schandtat davonzukommen. Ja, das sehen wir bei diesen Weingärtnern, und wenn wir das machen, dann wird es uns gut gehen. Da wird kein Hahn mehr danach krähen. Und so sind auch sie voll der Gedanken, wenn wir den aus dem Weg haben, dann haben wir unsere Ruhe. Da wird kein Hahn mehr danach krähen, wenn der nur mal tot ist. Und so schnappen sie ihn, ermorden ihn und werfen ihn verächtlich aus dem Weinberg hinaus. Und nun stellt sich der Herr hin und stellt an seine Zuhörer die Frage, was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Was ist eine angemessene Reaktion auf dieses Verhalten? Hier in Markus wird uns überliefert, wie der Herr Jesus eben die Antwort gibt. Interessant ist, dass Lukas und Matthäus die Stelle nicht einfach anders überliefern, sondern uns Zusatzinformationen geben. Matthäus berichtet uns, dass Jesus erstmal die Zuhörer antworten ließ. Denn nicht nur Pharisäer und Schriftgelehrte standen da. Er war umgeben von einer großen Menschenmenge, von denen sehr viele auch sehr begeistert von ihm waren. Und in Matthäus 21, Vers 41 lesen wir, wie einer aus der Zuhörerschaft auf diese Frage antwortet. Dort heißt es, sie sprachen zu ihm, die Zuhörer, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Und ich denke, das wird ein Zuhörer sein, der ergriffen war von dieser Geschichte, der entrüstet war von diesem Verhalten, aber der wahrscheinlich nicht ganz verstanden hat, was er damit sagen wollte. Vielleicht auch schon. Aber er bringt zum Ausdruck, diese Übeltäter, die gehören auf üble Weise umgebracht. Es gehört sich. Und dann hier in Markus sehen wir eben, wie der Herr Jesus diese Antwort letztlich zu seiner eigenen macht. Also wir können uns das so vorstellen, jemand aus der Zuhörerschaft antwortet und Jesus sagt, ja, genau, er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Lukas gibt noch eine andere interessante Zusatz, nämlich, dass jemand anderes aus der Zuhörerschaft darauf antwortete, das sei ferne. Warum? Weil das wahrscheinlich jemand war, der sehr wohl verstanden hat, was Jesus damit sagen wollte. Der aber wahrscheinlich nicht so verstockt war wie der Hohe Rat, sondern gesehen hat, wenn das stimmt und die ihn töten, dann wird es uns schlechter gehen. Das sei ferne, dass das passiert. Lukas 20, Vers 16 übrigens. Ja. Er wird sie umbringen und den Weingärtnern anderen geben. Ja, durch diesen kurzen Zusatz wird in Kürze der heilsgeschichtliche Wechsel weggenommen. In Matthäus wird das noch etwas deutlicher, ich schlage es jetzt nicht extra auf, aber letztlich meint es die christliche Kirche, also nennen wir es Gemeinde, um hier jetzt keine falschen Assoziationen zu wecken, aber eben die, zuerst die Apostel, und die darauf folgend über die Jahrhunderte die Gemeinde in Treue anleiten und eben dazu darin anleiten, wirklich Gott die Frucht abzuliefern, die er verdient, nämlich Gehorsam und Anbetung, Glaube und Buße. Genau, ich lese doch Matthäus 21, 43. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Aber das nur am Rande. Und danach unterstreicht er das Ganze noch mit einem alttestamentlichen Zitat. Vers 10, habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Natürlich haben sie es gelesen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Dieses Zitat, das stammt aus Psalm 108, Vers 22. Und interessant ist, erstens, allen war bewusst, dass dieser Psalm vom Messias spricht. Und nicht nur, dass das allen bewusst war, dieser Psalm war auch allen sehr bekannt. Er war Teil einer Gruppe von Psalmen, die jährlich gesungen wurden bei den Festen, auch am jetzt bevorstehenden Passa. Sie kannten diesen Vers gut, sie würden diesen Vers in diesen Tagen singen. Und er sagt ihnen, begreift ihr das nicht, was hier steht? Hier ist vorhergesagt, dass der Messias, den der Herr sendet, abgelehnt werden wird. Ihr tut genau das, was hier steht und was ihr singt. Ihr verwerft den Eckstein, ihr verwerft den Stein, aber Gott wird ihn zum Eckstein machen. Seht ihr nicht, was ihr tut? Also wir können es doch auch als einen gewissen letzten Appell sehen, aber auch, ja, wird natürlich auch deutlich, es wird geschehen. Ne? Aber vom Herrn ist das geschehen. Es kommt von Gott, es ist kein Unfall und es ist wunderbar in unseren Augen. Denn dadurch verherrlicht sich Gott, dem er das nimmt, was die Welt und die Menschen in ihrer Sünde und Rebellion verworfen haben und erhöht es. So auch Christus. Ja, und wie wir sehen, Vers 12, die Reaktion ist nicht Buße und Umkehr, sondern gesteigerter Zorn. Sie suchten ihn zu ergreifen, fürchteten aber wieder mal das Volk, denn sie erkannten, dass er von ihnen sprach. Ja, wieder mal ist nur die von Jesus begeisterte Menge der Grund, dass er nun noch nicht sein Leben verliert. Vordergründig, hintergründig ist es der Plan Gottes, der eben bestimmt hat, dass er am Passa sterben soll. Somit gibt Jesus hier eben durch dieses Gleichnis den Menschen ein Bild, das passiert hier gerade. Das macht ihr gerade, das seid ihr, das sind wir. Aber, wie gesagt, ich fand es schon mehrfach bewegend, dass dieses Gleichnis, wenn auch nicht in allen Facetten, auch unsere Zeit beschreibt. Zwar nicht schlecht, sondern sehr gut. Denn nicht nur Israel hat Gott wunderbar geschaffen, sondern die ganze Welt hat er geschaffen. Die ganze Welt ist ein Weinberg, den Gott wunderbar vorbereitet hat darauf, dass darin gelebt wird von Menschen, die sich darin freuen und ihn ehren. Er hat diesen Planeten, die Erde gemacht, hat ihn in den perfekten Abstand zur Sonne gestellt, hat eine Atmosphäre drum gemacht, hat Pflanzen und Tiere hineingesetzt, hat mehr als genug ein breites Spektrum an Nahrung geschaffen, damit wir uns versorgen können. Hat darüber hinaus noch uns einen Geschmackssinn gegeben, dass es nicht nur reine Versorgung ist, sondern Genuss. Und hat uns durch unsere Sinne und unseren Leib 1000 Möglichkeiten gegeben, seine Schöpfung zu genießen, uns zu freuen, um dann ihm Dank und Ehre zu geben für all das, was uns freut. Er hat uns Verstand gegeben, diese Schöpfung zu verstehen, sie uns untertan zu machen. Und ihn für das zu preisen, was er getan hat. Gott hat diesen Weinberg wunderbar gemacht. Mit viel Grund, ja, zu erwarten, dass gute Frucht kommt. Echte Anbetung und Gehorsam. Und auch das Pachtverhältnis, nennen wir es so, eben, ja, so wie Israel eine Verantwortung gegenüber Gott hatte, hatten wir das natürlich auch. Als ganze Menschheit. Wir haben die Pflicht, Gott seinen Anteil zu geben. An Anbetung, Gehorsam und Liebe. Und mir ist dieses Bild auch schon sehr wertvoll geworden. Denn, weil das einfach sehr gut zeigt, ein Leben, in dem ich vielleicht niemanden umbringe und lieb bin zu allen um mich rum, aber das an Gott vorbeigeht, das ihn ignoriert und nur zu meiner Freude ist, das ist nicht einfach nur unschuldig, das ist Unterschlagung, das ist Raub, das ist Betrug. Wir rauben Gott das, was er verdient, für das, was er uns anvertraut hat. Er verdient seinen Anteil von der Frucht von diesem Weinberg. Und wenn wir ihn uns ihm vorenthalten, dann machen wir uns schuldig. Aber so wie diese Weingärtner, so reagiert doch auch die Menschheit, die Menschen, mit völligem Unverständnis auf diesen Anspruch Gottes. Nee. Warum? Ich musste dran denken in der Vorbereitung, ja, in der ganzen Abtreibungsdebatte wird gern der Satz rausgehauen, mein Körper, meine Entscheidung. Ja, und nicht einfach nur, um darauf rumzuhacken, sondern das machen wir doch mit unserem ganzen Leben. Mein Leben, meine Entscheidung. Ich kann damit machen, was ich will. Es gehört mir. Aber nein, es ist mir anvertraut. Und ich darf genießen, aber ich muss Gott seinen Anteil geben. An Gehorsam und Anbetung. Das ist uns alles so vertraut, dass wir das oft gar nicht mehr merken, wie böse eine solche Lebenseinstellung ist, für mich zu leben und nicht vollkommen auf diesen einen Schöpfer Gott ausgerichtet zu leben. Aber wir dürfen an diesem Gleichnis auch neu lernen. Wenn wir so leben, einfach nur für mich und meine Freuden und Bedürfnisse, dann macht uns das zu Betrügern und Räubern, die Strafe verdient haben. Aber natürlich hat auch Gott da mit jedem einzelnen Menschen viel Langmut, viel Geduld. Und ich musste denken an Römer 2, Vers 4, wo es heißt, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Hier wird natürlich zum einen gesagt, Gott ist langmütig. Er ist langmütig, dass wir zur Buße kommen. Aber gleichzeitig wird auch die Frage gestellt, verachtest du das? Erkennst du das nicht? Oder sprichst du auch, weil bis jetzt keine Strafe kam, da wird nie was kommen. So wie sie. Und wenn wir jetzt nur den Sohn töten, dann sind wir ganz frei. Wir werden damit durchkommen. Ja, aber natürlich spätestens beim geliebten Sohn unterscheidet sich diese Geschichte drastisch von unserer, weil, wie gesagt, der Vater sandte seinen Sohn nicht in der Hoffnung, dass uns das doch zur Vernunft bringt, sondern er sollte sterben an unserer Stelle, an der Stelle von diesen bösen Weingärtnern. Ließ Gott seinen Sohn ans Kreuz schlagen. Und ich hoffe auch, die Verwerflichkeit dieser Männer, in der wir uns sehen müssen, und die Absurdität dessen, dass der geliebte Sohn für diese boshaften Menschen stirbt, ich hoffe, dass auch das erneut unser Herz in Bewegung bringt. Ja, und eben, wir wissen natürlich, unsere Geschichte geht so weiter, dass eben nicht einfach nur die Strafe kommt, sondern der Sohn starb an unserer Stelle und es wird verkündet im Weinberg dieser Erde, tut Buße, glaubt an den Sohn, damit eure Sünden vergeben werden. Was natürlich nicht heißt, dass das Gericht ausbleibt, ja, sondern auch das darf uns hier ja, neu in den Sinn kommen und anrühren. Auch in unserer Geschichte, in unserer Welt, der Realität heißt es letztlich, wer den Sohn ablehnt bis zum Ende, wer beharrlich sich gegen die Langmut Gottes wehrt, auch über den gibt es dann nur noch ein gerechtes Urteil. Er wird diese Übeltäter auf üble Weise umbringen, ewig bestrafen, auf üble Weise, weil sie auf üble Weise gehandelt haben. Ja, natürlich ist das jetzt nichts bahnbrechend Neues, wo ihr jetzt nach Hause kommt und erzählen könnt, heute habe ich was ganz Neues gelernt. Vielleicht ein paar Einzelheiten über den Text, aber wahrscheinlich nicht inhaltlich theologisch. Aber ich hoffe einfach, dass dieses wunderschöne Bild, das der Herr Jesus hier zeichnet, von der Erlösung, von dem Evangelium, dass das doch trotzdem unsere Herzen nochmal rühren kann. Immer wieder, jederzeit und auch heute. Zum einen natürlich, dass jeder, der noch nicht wahrhaft darin gläubig geworden ist, umkehrt. Einerseits aus der Erkenntnis heraus, wie boshaft die Sünde ist, wie großartig die Gnade Gottes ist, seinen Sohn zu geben und wie schrecklich das zu erwartende Gericht ist. Auf der anderen Seite hoffe ich auch, dass natürlich jeden, der ja, bereits ein gläubiges Kind Gottes ist, neu in die Pflicht nimmt, in die Pflicht, Gott seinen Anteil zu geben, ja, unser Leben wirklich ganz für ihn zu leben, in Anbetung und Gehorsam ihm zu leben, in der Erkenntnis, dass alles andere einfach Raub und Ungerechtigkeit ist. Und dass es uns einfach auch nochmal neu zeigt, das ist die Welt, in der wir leben. Eine Welt, auf die wirklich die auf ein schreckliches Gericht zusteuert. Und jeder in dieser Welt, ob er nun selbst einen Propheten getötet hat oder nicht, aber er ist Teil dieser Rebellion, dieser einen großen Auflehnung gegen diesen einen großen Gott. Und jeder, der nicht Buße tut, wird ohne Ausnahme letztlich gestraft und gerichtet. Und dass uns das im Sinn bleibt, das ist das Allerwichtigste, was in dieser Welt geschieht. Und unsere Aufgabe in den Sinn ruft, diese wunderbare Evangeliumsbotschaft, dass Zeit zur Umkehr ist, auch für die bösesten Sünder, dass wir das den Menschen auch in der kommenden Woche, wo sich die Möglichkeit nur bietet, auch zurufen. Amen.